zwischen Hamburg und Haiti.
Seattle, die lebenswerteste Stadt der USA. Eine Sendung von Wolfgang Stufelesser, ARD-Studio Los Angeles.
Sam, Jonah legt nicht auf, nein? Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, wir sprechen gerade mit Schlaflos in Seattle. Und nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück.
Zumindest dieser Film fällt jedem ein, der an Seattle denkt. Tom Hanks als alleinerziehender Vater, der in Schlaflos in Seattle auf einem malerischen Hausboot wohnt und am Ende in Meg Ryan seine zweite große Liebe findet. Seattle, der Ort für das etwas andere, romantische Leben.
The sleepless house is over there, straight across. Yeah.
Dort am anderen Ufer sei das Hausboot aus Schlaflos in Seattle, erzählt Amalia Walton. Auch sie wohnt in einem Boot am Lake Union. Wobei, es sind eigentlich keine Boote, sondern schwimmende Häuser. Amalias ist ochsenblutrot gestrichen und liegt in einer kleinen Hausbootkolonie mit Nachbarn links und rechts eines langen, schmalen Holzstegs. Sie ist hier aufgewachsen und auch jetzt mit einem Job als Anwältin und einem kleinen Sohn will sie von dieser Lebensweise nicht lassen.
It's the best part about living here.
Das sei das Beste, wenn man hier lebt, sagt sie, als sie am Ende des Stegs den Blick in die Ferne richtet. Wasser, nichts als Wasser. Dabei ist Seattles Innenstadt nur ein paar Autominuten entfernt.
You can come out in the middle of the day.
Zu jeder Tageszeit kann man aus der hektischen Stadt hierher kommen und es ist einfach niemand mehr zu sehen.
Die Floating Homes, die schwimmenden Häuser, seien Teil einer langen Tradition in Seattle, erzählt Amalia.
Als die Europäer nach Seattle kamen, haben sie vor allem in der Holzindustrie gearbeitet. Die Menschen wollten günstig wohnen. Deswegen nahmen sie die Baumstämme, die sie ohnehin vor der Tür hatten, und bauten darauf ihre Häuser.
Im Grunde unterscheidet sich die Bauweise heute gar nicht so sehr von der damaligen. Noch immer schweben die Häuser auf Holzstämmen.
The cedar logs, when they're submerged in the water, they don't rot. These are 100-year-old logs.
Die Zedernholzstämme verrotten im Wasser nicht. Ihre seien schon 100 Jahre alt, erzählt Amalia Walton. Im Inneren ihres schwimmenden Hauses ist es ein bisschen eng, aber wohnlich. Wenn sie Möbel kauft, muss sich Amalia das gut überlegen.
Wenn man ein schweres Möbelstück ins Haus holt, muss das Haus ausbalanciert werden. Das machen Taucher. Sie bringen unter dem Hausboot Fässer an, die dann mit Luft gefüllt werden.
Seekrank wird man in diesen schwimmenden Häusern nicht. Sie sind zu schwer und außerdem gut am Ufer verteut. Nur bei einem Sturm sei zu spüren, wie sich das Boot bewege, erzählt Amalia.
Als ich ein kleines Mädchen war, sind wir einmal aufgewacht, weil sich unser Haus gelöst hatte und ans andere Ufer gedriftet war. Alle Nachbarn kamen zusammen und halfen uns, es zurückzubewegen.
Dann kommt es auf einen guten Zusammenhalt an. Für sie sei jeder Nachbar in den insgesamt 14 Booten an ihrem Steg ein Freund, sagt Amalia. Hier sehe jeder nach dem anderen. Gut vorstellbar, dass diese Nachbarn auch gern mal zusammen Kaffee trinken.
Yeah, there are 14 homes on this dock. You know, I would consider everybody here a friend. We all look out for each other.
Und der Kaffee und die Kaffeekultur sind berühmt in Seattle, der größten Stadt im Nordwesten der USA. Benannt nach einem Häuptling der Duwamish und Suquamish-Indianer, die einst hier gelebt haben. Chelsea Walker Watson bereitet gerade einen perfekten Espresso zu, mit einer Kaffeesorte aus Kenia.
So today I bring a coffee from Embu, Kenya. It's called Kinyongi.
Er schmeckt wirklich köstlich. Ein sehr saftiger Kaffee, mit einem Aroma, das an Lebkuchen erinnert. Ein bisschen Kirsche, dann eine Tomatennote, für die Kaffees aus Kenia bekannt sind. Und auch eine gewisse Säure wie Grapefruit.
And it's also like slightly floral and has a lovely grapefruit acidity.
Sie spricht über Kaffee wie andere über Wein und arbeitet ganz präzise bei der Zubereitung.
Dieser Kaffee hat ein fruchtiges, frisches Aroma. Deshalb profitiert er von ein bisschen mehr Wasser. Ich nehme also 17,7 Gramm Kaffee und lasse relativ viel Wasser durchlaufen. 45 bis 50 Gramm.
Sie misst die Kaffeemenge tatsächlich mit einer Waage ab. Chelsea lässt den Espresso in einen kleinen, gläsernen Weinkelch laufen, schwenkt ihn und kostet.
Beautiful. It's delicious.
Die Mühe lohnt sich offensichtlich. Den Gästen scheint der Kaffee ebenso gut zu schmecken wie der Inhaberin. Die Slate Coffee Bar liegt etwas unscheinbar an einer Wohnstraße im Ballard-Viertel, ein Stück nördlich der Innenstadt von Seattle. Das Café ist klein, es reicht gerade für einen Tresen und zwei Tische in den Fenstern. Die Wände sind weiß gestrichen, der Raum ist lichtdurchflutet. Statt plüschigem Charme herrschen hier Klarheit und Zurückhaltung. Der Café soll sichtlich für sich selbst sprechen. Hinter dem Tresen steht eine große italienische Profimaschine. Chelseas wohl wertvollste Anschaffung, als sie den Laden vor 2 Jahren eröffnet hat. Aber nicht das Geheimnis ihres Erfolgs, sagt sie.
Was uns von anderen abhebt, ist unsere Röstung. Etwas heller, stärker fokussiert auf die Frucht und das Terroir des Kaffees. Wir kaufen grünen Kaffee und rösten ihn selbst. Und wir wechseln unsere Kaffeesorten nach Jahreszeit und haben immer 4 bis 5 im Angebot. Die Kaffees schmecken sehr verschieden.
They taste very distinct.
Mit dem Kaffeerösten hat der Familienbetrieb vor 3 Jahren angefangen. Chelseas Bruder kümmert sich noch heute darum. Ihre Mutter regelt das Kaufmännische und sie selbst betreibt die Kaffeebar. Ausgerechnet hier in Seattle, Heimatstadt und Firmensitz des gigantischen Starbucks-Imperiums, ein kleines Café zu eröffnen, war natürlich mutig. Oder vielleicht sogar klug, meint Chelsea.
Pete's Coffee and Tea und dann Starbucks haben dafür gesorgt, dass es für viele zur täglichen Gewohnheit geworden ist, jemanden dafür zu bezahlen, dass er ihnen Kaffee kocht. Das hat den Weg für jeden geebnet, der in den USA ein Café betreibt.
Andrew kommt häufiger in Chelsea's Slate Coffee Bar. Er sagt, so einen guten Kaffee wie hier finde man selbst in der Kaffeestadt Seattle nicht so leicht.
It's delicious and they care. You could go to IKEA.
Es schmeckt köstlich und sie lieben, was sie tun. Wenn ich einen Stuhl brauche, kann ich entweder zu IKEA gehen oder zu einem Tischler und bei ihm etwas Schönes kaufen. So ist das auch mit dem Kaffee. Diesen hier mag man einfach gern trinken. Der von Starbucks dagegen ist, naja, passabel.
Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together like a wink and a smile.
Hausbootszene und Kaffeekultur sind wichtig, wenn man die besondere Atmosphäre von Seattle erleben will. Denn auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie eine etwas spröde, industrielle Version von Hamburg. Das Auslieferungszentrum des Flugzeugherstellers Boeing dominiert den Süden der Stadt. Wie ein gestrandeter weißer Wal liegt die weitläufige Halle neben dem Autobahnzubringer. Das eigentliche Werk ist im Norden der Stadt. Die Fertigungshalle ist dem Volumen nach das größte Gebäude der Welt. Spätestens seit William Boeing 1910 eine alte Schiffswerft aufkaufte, um hier Flugzeuge zu fertigen, ist Seattle auch eine Stadt der Ingenieure und Techniker. Und einige Jahrzehnte später kamen noch die Informatiker hinzu. 1986 siedelte William H. Gates III., Sprössling einer Bankiersfamilie aus Seattle, seine Firma im benachbarten Redmond an. Microsoft dominierte die Computer- und Softwareindustrie des späten 20. Jahrhunderts. Heute schickt sich der ebenfalls in Seattle ansässige Online-Versandhändler Amazon an, diese technische Tradition Seattles ins digitale Zeitalter weiterzuführen, inklusive Lieferung der Pakete per Drohnen bis vor die Haustür. Fast als wollte Unternehmensgründer Jeff Bezos die doppelte Technikgeschichte Seattles von Microsoft am Computer und Boeing in der Luft verbinden. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Amazon mal als Online-Buchhandel angefangen hat.
Denn Ingenieurskunst und Informatik, gut und schön. Doch um die Seattleites wirklich zu verstehen, muss man ihr liebstes Hobby kennen, das Lesen. Von den 650.000 Einwohnern der Stadt haben 370.000 einen Leseausweis für eine der öffentlichen Bibliotheken. Und Seattle hat nach einer weltweiten Umfrage des Internationalen Bibliotheksverbands die höchste Ausleihquote unter Städten mit mehr als 400.000 Einwohnern. 18,25 Bücher pro Jahr. Kein Wunder also, dass die Stadtbibliothek ein ganz besonderer Ort ist.
Wenn Bücher eine Religion wären, dann sähen die zugehörigen Kathedralen vermutlich so aus wie die Seattle Public Library. Die Zentralbibliothek der Stadt wirkt schon von außen so, als wollte sie nichts mit den langweiligen Bürogebäuden ihrer Nachbarschaft zu tun haben. Umhüllt von einem Netz aus gläsernen Rompen bilden die Wände eine Art Zickzackmuster. Im Eingangsbereich ein ständiges Kommen und Gehen.
This is my favorite library.
Das sei seine Lieblingsbibliothek, sagt Mary Huffain.
It's beautiful. It's very accessible. I have a small child and there's a great kids section. And also it's very unique. The layout of it. We read so much that I couldn't afford buying all these books.
Monica Schley findet das Gebäude einfach schön. Sie ist regelmäßig hier, weil sie mit ihrer vierjährigen Tochter so viel liest, dass sie es sich nicht leisten könnte, alle Bücher zu kaufen. Die Kinderabteilung beginnt im Erdgeschoss gleich am Haupteingang. Und das sei ganz bewusst so eingerichtet, erläutert Bibliothekarin Jody Denton.
Die Eltern kommen mit Kinderwagen und Kindern an der Hand. Und wir wollten es ihnen so einfach wie möglich machen, schnell zu ihren Büchern und ihren Geschichten zu kommen.
Der Bau ist schon die dritte Bibliothek an dieser Stelle. Der Vorgänger aus den 60er Jahren war in den 90ern einfach zu klein. Und so stimmten die Bürgerinnen und Bürger von Seattle 1998 in einem Volksentscheid dafür, $165 Millionen für den Neubau zu investieren. Computermilliardär Bill Gates spendete 20 Millionen. Die Frage war nur, wie sollte der Neubau aussehen, erinnert sich die Bibliothekarin.
Der Architekt Rem Koolhaas hat vorgeschlagen, dass wir gemeinsam mit ihm darüber nachdenken. Wir wollten eigentlich ein Gebäude, das architektonisch für den Nordwesten der USA steht. Mit dunklem Holz, Naturstein, Kaminen, ein bisschen wie eine Lodge in einem der Nationalparks. Und er sagte, ihr liebt eure Bäume, dann lassen wir sie doch dort, wo sie stehen. Und so haben wir gemeinsam ein nachhaltiges Gebäude entwickelt. Das ist gut für die Natur, aber wir sind eine Stadt. Also soll es auch aussehen wie eine urbane Bibliothek.
Die erste Etage besteht aus einem lichtdurchfluteten, ruhigen Raum mit nackten Betonwänden und vielen modernen Ledersofas und Sesseln. Es duftet nach Kaffee von der kleinen Bar an der Seite. Living Room, Wohnzimmer, ist der Raum mit großen Lettern beschriftet. In der Mitte kann man von oben ins zentrale Auditorium schauen, dessen hintere Wand sich öffnen lässt und einen Blick auf die abfallenden Stuhlreihen freigibt.
Manchmal haben wir Opern-Previews. Dann öffnen wir die Rückseite des Auditoriums und das ganze Gebäude ist erfüllt von dieser herrlichen Musik. Es ist wundervoll.
Bei aller Offenheit des Raums stellt sich aber schon die Frage, wo die Bücher sind. Sie stecken in einer Art Spirale, die sich in der Mitte des Gebäudes in die Höhe schlängelt. Hier sind auf eher engem Raum die eigentlichen Bücherregale untergebracht. Das Gebäude besteht aus 10 Ebenen, deren Grundflächen jeweils gegeneinander verschoben sind, wie bei einem Stapel Münzen.
And by just pushing them out, indem wir die Plattform ein bisschen verrückt haben, konnten wir diesen großen, schönen und dramatischen Raum schaffen. Lägen alle übereinander, dann wäre das im Grunde ein Bürogebäude.
Als die Bibliothek 2004 eröffnet wurde, waren die Reaktionen gespalten. Vielen schien der Bau zu funktional, zu kalt. Doch inzwischen haben sich die Ausleihzahlen verdoppelt. Die Zentralbibliothek kommt an in der Stadt und hat sich längst auch zu einer Sehenswürdigkeit entwickelt.
Hi, my name is Jackson. Well, the architecture is very stylish. It points out in different directions. I think it's cool. I really like the Heroes of Olympus series by Rick Riordan. Adventure in it. So actually, we just came to visit and we thought, well, it's a cool looking library, so we came to check it out.
Der 11-jährige Jackson Burton ist mit seiner Familie aus Los Angeles zu Besuch in Seattle. Am liebsten liest er die Helden des Olymp-Reihe von Rick Riordan. Und weil er findet, dass diese Bibliothek cool aussieht, wollte er sie sich einfach mal anschauen.
Seattle, you've got two loves and rain. And we both love rain.
Nicht nur anschauen, sondern gleich hier bleiben, das wollen viele Menschen. Seattle gilt als eine der beliebtesten und lebenswertesten Städte der USA. Am feuchten pazifischen Klima, Seattle wird gern als Rain City bezeichnet, kann es nicht liegen, am Wasser aber schon. Etwa 3,4 Millionen Menschen wohnen in der Metropolregion im US-Bundesstaat Washington, um Lake Washington und Lake Union. Seattle hat keine direkte Küste zum Pazifik, sondern ist über die Meeresstraße des Puget Sound mit dem offenen Meer verbunden. Doch der Hafen ist der fünftgrößte der USA und 40% der Fläche Seattles besteht aus Wasser. Den besten Ausblick auf dieses Wechselspiel von Wasser und Land hat man von der Space Needle. Gebaut anlässlich der Weltausstellung 1962, schwebt die Aussichtsplattform wie ein UFO auf elegant geschwungenen, konkaven Stelzen, 184 Meter über Seattle. Sie ist auch beredtes Zeichen für den Zukunftsglauben dieser Stadt. Vor der Mondlandung, als dem Menschen alles möglich und kein Weg zu weit schien. Wenn das Footballteam der Seattle Seahawks ein wichtiges Spiel hat, dann wird die Space Needle in den Vereinsfarben Blau und Grün angestrahlt. Und ganz oben flattert eine enorme Fahne mit einer weißen 12 auf blauem Grund. Sie ist Sinnbild für den 12. Mann, neben den 11 auf dem Feld. Den Fan, der mit seinem Enthusiasmus manchen Sieg überhaupt erst möglich macht.
So leicht wie die Space Needle lässt sich der Hausberg von Seattle nicht anschauen. Der knapp 4400 Meter hohe Mount Rainier versteckt sich gern und oft hinter einer Wolkendecke. Und wenn es dann noch nieselt, also das typische Wetter von Seattle herrscht, sieht man ihn erst recht nicht. Die studierte Ökologin Diane Sheldon hofft, dass sich im Laufe des Tages die Wolken etwas verziehen und den Blick zumindest auf den unteren Teil des höchsten Vulkans des pazifischen Kaskadengebirges freigeben. Mount Rainier gilt als relativ friedlich. Die letzte aufgezeichnete Eruption fand zwischen 1820 und 1854 statt. Sein explosiver Kollege in der Nachbarschaft, der Mount St. Helens, brach am 18. Mai 1980 aus und verlor dabei den nördlichen Berggipfel und etwa 400 Meter an Höhe. Diane organisiert Führungen durch den Nationalpark, der den Mount Rainier als Naturschutzgebiet umgibt. Der Park wurde schon 1899 gegründet und ist damit der viertälteste der USA. Trotz des miesen Wetters lässt es sich die sportliche Frau nicht nehmen, jedes einheimische Tierchen und Pflänzchen ausführlich zu beschreiben, die typisch sind für den sogenannten gemäßigten Regenwald. Es ist am Mount Rainier genauso feucht wie in den Tropen, nur leider nicht so warm.
That's a Steller's Jay. That's a Pacific Wren.
Diane hat einen besonderen Vogel entdeckt, einen Diademhäher mit blauem Schwanz und einer schwarzen Federkrone auf dem Kopf. Dann meldet sich auch noch ein pazifischer Zaunkönig aus dem Geäst. Aber irgendwann zieht es die wetterfeste Naturkennerin doch wieder zurück ins Auto. Der pazifische Regen frisst sich sogar durch die speziellen Outdoorjacken.
Bei den Indianern heißt der Mount Rainier Tahoma. Übersetzt heißt das Mutter allen Wassers. Der englische Name Mount Rainier wurde dem Berg von Captain George Vancouver gegeben, der die Gegend Ende des 18. Jahrhunderts auf einer Expedition erkundet hat. Er benannte den Berg nach seinem guten Freund Peter Rainier, mit dem er zusammen in der Navy gedient hatte. Ich mag diesen Witz. Wenn du damals ein Freund von George Vancouver gewesen wärest, dann wäre heute wahrscheinlich irgendetwas nach dir benannt.
Diane steuert ihren Minivan hinauf bis ins sogenannte Paradies.
So welcome to Paradise.
Es sind nur wenige Häuser, die die Siedlung mit dem Namen Paradise bilden. 1600 Meter über dem Meer liegt das Paradies unter einem Meter Schnee begraben. Die Straße, die hier endet, muss jeden Morgen mit dem Schneepflug geräumt werden. Wer weiter hinauf zum Mount Rainier will, muss zu Fuß gehen, mit Schneeschuhen, die Diane natürlich immer im Kofferraum dabei hat.
Die Schneeschuhe verhindern das, was wir Postholing nennen, dass der Fuß bis zum Knie im Schnee versinkt, wie ein Laternenmast, der in der Erde steckt.
Okay.
Nur ein paar hartgesottene Bergwanderer und Skifahrer haben den Weg heraufgefunden. Früher gab es im Mount Rainier Nationalpark sogar einen Skilift, aber den hat die Parkverwaltung in den 70er Jahren entfernt, ebenso wie später den Golfplatz, der nur ein paar Monate im Sommer überhaupt bespielbar war. Am Mount Rainier hat die Natur inzwischen Vorrang vor dem Tourismus. Und dennoch kommen mehr als 1 Million Besucher jedes Jahr. Wie aufs Stichwort reißt in diesem Moment die Wolkendecke auf und der Berg zeigt sich plötzlich in seiner ganzen alpinen Schönheit. Majestätisch breit thront er da, weiß mit wenigen schwarzen Einsprengseln, wo der Fels zu steil ist, um den Schnee zu halten. Immer wieder glitzern Gletscher durch die Schneedecke, 25 sind es insgesamt. Ihr Eis ist so komprimiert, dass es unter der Schneeschicht blau durchschimmert. Diane ist immer noch so fasziniert von der Natur im Kaskadengebirge, dass sie sogar ihre freien Tage am Mount Rainier verbringt. Sie schwärmt von der Idylle und der malerischen Abgeschiedenheit in diesem Teil der Welt.
Seattle dagegen kann auch richtig laut sein. Alive von Pearl Jam. Es waren Songs wie dieser, die den jungen Toningenieur Jeff Ott Anfang der 90er aufhorchen ließen. Er kam frisch von der Uni, suchte einen Job und ging einfach durch seine Musiksammlung und schaute nach, aus welchem Studio die Alben kamen.
I was fresh out of college and I just came here because of all the music that was being made. You know, I would go through my CD collection, I'd just be like, look at the credits. And be like London Bridge, London Bridge, London Bridge. I just couldn't believe how many records I listened to from this place.
Soundgarden, Mother Love Bone, Alice in Chains, viele Bands, die Seattle in den 90ern zum Zentrum der Grunge-Musik machten, nahmen Platten im London Bridge Studio auf. Ott heuerte dort 1994 als Praktikant an. Nach 2 Wochen ging sein Kollege in Urlaub. Drückte ihm die Schlüssel fürs Studio in die Hand und sagte, da komme eine Band, um ein paar Songs aufzunehmen. Ausgerechnet Alice in Chains.
And he's like, you know, I'm going on vacation and there's a band starting tomorrow. Here's your key. You got to be here at 10 a.m. And I'm like, well, who is it? He goes, it's Alice in Chains. And I just about.
Beinahe hätte er sich in die Hosen gemacht, erinnert sich Jeff. Alice in Chains ist für ihn die Band schlechthin. Aber es ging alles gut. Und am ersten Abend, als die Instrumente verkabelt und die Musiker schon weg waren, konnte der junge Tonmann der Versuchung nicht widerstehen und spielte ein bisschen auf Jerry Cantrells weißer Gitarre.
Jerry Cantrells. Guitar, his white guitar with the KSW rock, you know, everybody knew that guitar, you've seen it everywhere. It was sitting right here in front of me and I just had to pick it up and just strum a G chord on it, you know, just like, oh my God, this is amazing. And of course I couldn't make it sound like anything like he was making it sound.
Aber natürlich habe sie bei ihm nicht so gut geklungen. 2005 kaufte Jeff Ott dann das Studio. Mehr als 20 Jahre hat er inzwischen am riesigen Mischpult verbracht. Dessen analoger Klang werde bis heute von den Bands geschätzt, sagt er.
It's really amazing and it brings us the warmth and the sound that we're known for.
Das Pult bringt den warmen Klang, für den wir bekannt sind. Ich mag an der Analogtechnik, dass sie die Musik überdimensional klingen lässt. Bei digital bekommst du nur zurück, was du reintust. Das Analoge fügt seinen eigenen Charakter hinzu und hilft, diesen bombastischen Klang hervorzubringen.
So when you have analog circuitry, it helps bring out that warmth, that, you know, bombastic sound.
Die zweite Besonderheit des London Bridge Klangs wird erst bei einem Gang durch den Aufnahmeraum klar. Jeff Ott öffnet die Tür von der Sängerkabine zum Schlagzeugraum. Der Raum ist riesig, erinnert eher an eine Kapelle als an ein Tonstudio. Nur dass dort, wo in der Kirche der Altar wäre, das Schlagzeug steht. Der Raum klinge sehr live, sagt Jeff. Der Klang ebbe sehr natürlich wieder ab. Auch der Ort fürs Schlagzeug ist bewusst gewählt. Ein Hohlraum in der Decke schluckt unerwünschte hohe Klänge. Und die Wände bestehen aus verschiedenen Materialien, von Holz über Stoff bis zu Backstein, um unterschiedliche Frequenzen zu dämpfen und so den Ton zu modellieren. Der Grunge Rock hat von Seattle aus die Welt erobert. 1991 landete der in Aberdeen im Südwesten der Stadt geborene Kurt Cobain zusammen mit Dave Grohl und Chris Novoselic einen Mega-Hit. Smells Like Teen Spirit wurde zur Hymne einer ganzen Generation. Und auch wenn die Band Nirvana nicht so recht zum Image der naturverbundenen Ingenieursstadt im amerikanischen Nordwesten passen wollte, waren die Seattleites doch stolz auf den Erfolg, erinnert sich Kurt Cobain-Biograf Charles Cross in einer Dokumentation über die Band.
Das Lied wurde zur Hymne, weil man es so oft gehört hat. Es gab Tage im Herbst 91, da konnte man durch Seattle fahren und hörte das Lied aus jedem zweiten Auto dröhnen. Es verkörperte einfach den Zeitgeist.
Drei Jahre später nahm sich Kurt Cobain das Leben. Und wie jede musikalische Welle ebbte auch der Grunge-Rock irgendwann wieder ab. Musik hat aber immer noch einen enormen Stellenwert in Seattle. Darüber, was die Stadt trotz ihrer etwas abgeschiedenen Lage im Nordwesten der USA zum musikalischen Zentrum macht, was den Grunge-Rock hier entstehen ließ, gäbe es viele Theorien, erzählt Jeff, vom vielen Regen über die Dunkelheit bis zum guten Hasch.
There's a lot of things that people talk about, the rain, the darkness,
Viele Leute sagen, wir sind hier so weit weg von allem, dass große Bands auf ihren Touren lange keinen richtigen Grund hatten, hier nach Seattle zu kommen. Also haben wir unsere eigene Musik gemacht.
So we would make our own music here.
Und genau da macht London Bridge weiter. Das Studio hat inzwischen sein eigenes Plattenlabel. Voriges Jahr hat Jeff Ott von 52 Bands und Sängern jede Woche eine Single auf seiner Homepage veröffentlicht. Naomi Washira zum Beispiel.
Are you the one who stands up to my toes?
Alles andere als Grunge. Aber auch bei ihr kommt das London Bridge Studio mit seinem besonderen Klang voll zur Geltung.
This is love. Oh, oh, this is love.
Ein Boot, ein Café, eine Bibliothek, ein Berg und ein Tonstudio. Fünf ganz unterschiedliche Orte, die für die Besonderheit von Seattle stehen. Weit im Nordwesten, ein bisschen ab vom Schuss, aber doch ein eigenes kleines Kulturzentrum. Mit Menschen, die ihre Stadt lieben.
Are you the one I can rest my weary soul on? Deep to deep. Scar to scar, spill the space we can be.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Seattle, die lebenswerteste Stadt der USA. Eine Sendung von Wolfgang Stuflesser. ARD Studio Los Angeles. Es sprachen Sandra Koop, Anna-Maria Kurezowa, Peter Mücke, Svenja Pages und der Autor. Technik Doris Umland. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Wolfgang Heinemann.
This is love, this is love, this is love. Oh, oh, this is love, this is love, this is love. The kind you wanna come home to. This is love, this is love.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.